Hello, Habibis und Habibtis. Na, wie geht's euch? Euch begrüßt wieder Welle Bratwurst und Baklava aus der guten Laune. Özekosa ist mittlerweile in Thailand und hat sich komplett zum Nasenbär verwandelt nach seinem Biss. Er sucht gerade im Vorgarten des Hotels Regenwürmer und hat heute Morgen schon von den Bäumen ein paar kleine Datteln runtergeholt. Und ich begrüße ihn jetzt, während er seine Sprachfähigkeit noch behalten hat, den Nasenbär der deutschen Comedy, Özcan Kosa.
Du kleiner Bastard, Alter. Ich glaube, ja, du wirst mich jetzt, ich bin jetzt gefickt, also mein Leben lang durch diese Situation bin ich einfach, also du hast, das ist mein Kryptonit jetzt, Bro, du hast es jetzt voll, du hast mich richtig an den Eiern.
Naja, sagen wir mal bitte so, ne? Jedes Tier der Welt, ein Biber, ein Braunbär, alles hätte dich beißen können, aber was beißt dich? Ein Nasenbär. Also ich meine, mehr geht nicht mehr. Das ist so, das kann man sich nicht ausdenken, verstehst du? Das kann man nicht schreiben für Comedy. Das ist einfach das Absurdeste ever. Aber ich hoffe, dass es dem Tier gut geht. Ich hoffe nicht, dass irgendwie die Kuscheltierpfleger gesagt haben, das ist jetzt ein verbrannter Nasenbär, weißt du, im Sinne von, der ist nicht mehr nutzbar und dass der jetzt auf dem Spieß gegrillt wurde oder so. Du hast natürlich abgesichert, dass es ihm gut geht.
Ja, also alle machen sich ja Sorgen um mich, so, oh mein Gott, Özcan Tollwut, aber in der Tierwelt geht das genauso rum. Weil dann sagen die so, wen hast du gebissen? Den Nasentürken, weißt du? Und da ist gerade andersrum genauso. Was glaubst du, wie die untereinander reden?
Ja, das ist wahrscheinlich, der darf jetzt nicht mehr mitspielen im Kuschelzoo.
Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, also ich muss kurz mal zwei, drei Sachen klarstellen. Die erste Sache, ich bin ja in diesen Streichelzoo-Café da gegangen. Das war wirklich dumm, weil ich nicht wusste, was das wirklich ist. Weil im Internet sieht ja alles so cool aus und alle happy und so. Aber so als ich da vor Ort war, war das nicht cool, ehrlich gesagt. Ja, ist halt so ein Café, weißt du, und die Tiere rennen da rum und alles, aber war schon strange, aber jetzt kommt das große Aber, Digga. Mein Umgang, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme jetzt noch einen Podcast auf und alles. Ich habe gar nicht gewusst, Digga, was für eine Gefahr durch diese Scheiße auf mich gekommen ist. Ich bin ja danach ins Krankenhaus. Da war mal kurz Emergency Room Stimmung, Alter. Ich bin da wirklich rein und habe halt gesagt, ja, hey, ich wurde hier am Daumen gebissen und hier Kratzer an der Schulter und dann, ja, haben Sie eine Impfung gegen Tollwut? Ich so, nein. Und dann so, okay, sofort rein, sofort das. Digga, und dann, also eine Tollwut-Impfung nicht zu haben, war ja schon das Dümmste. Zu Thema Tollwut will ich noch ein paar Sachen sagen, weil das ist echt heftig. Aber, ja, also Tollwut führt immer zum Tod. Immer. Also es gibt keine... Wenn ein Symptom ausbricht, ist schon zu spät und du merkst es bis dahin nicht.
Genau, wenn es noch asymptomatisch ist, also wenn du schon Tollwut, sind es Bakterien? Ich weiß es gar nicht.
Viren, es sind
aber
Viren.
Aber wenn du diese Viren in dir hast, gibt es wohl, bevor die Symptome ausbrechen, noch einen kurzen Zeitraum, in dem du behandelt werden kannst, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Symptome sich zeigen, also Hydrophobie und solche Dinge, dann ist es wohl durch.
Ciao. Also das Tückische an Tollwut ist, ja, da, wo du gebissen wirst, in den Muskelzellen, also so wie ich mich jetzt eingelesen habe, die gehen nicht durch die Blutbahn, Basti, sondern die Viren vermehren sich im Gewebe. Und dann docken sie sich an der Nervenbahn an und wandern über die Nervenbahnen Richtung Gehirn. Und je näher die Bisswunde am Gehirn ist, desto gefährlicher ist es. Und jetzt kommt der Hammer. Ich bin dahin, Digga, und natürlich habe ich so eine nachträgliche Impfung bekommen. Aber an der Bissstelle bekommst du noch eine Spritze. Und das nennt sich irgendwie Immunoglobulin, okay? Weil das schaltet lokal nochmal diese Viren aus. Bro, ich hatte wirklich schon viele Sachen. Ich bin auf Glasscherben gefallen, meine Hand war zersplittert, ich habe Bandscheibenvorfall, Muskelfaser, ich hatte alles. Aber diesen Schmerz, Digga, Analverkehr ist ein Traum dagegen. Wirklich. Aber diesen Schmerz mit dieser Spritze, Das ist etwas, das wünsche ich meinem größten Feind nicht, Alter. Hey, ich hab da
also drin... wenn sie dir Säure reinspritzen? Oder?
Also, zum Vergleich, ich hab dann später das nochmal mit Gemini, hab gesagt, Alter, das war, weil dieser, also, weil der Arzt hat zu mir gesagt, es wird richtig wehtun.
Aber also, du musst sag mal ehrlich, aber ohne Scheiß, Bruder, wenn ein Arzt das schon sagt, versteht, ja. Wenn der das sagt, ja. Dann meint er das auch.
Und jetzt, warum tut das so weh? Die Finger, da gibt's einfach nicht viel Platz. Und der Biss war ja direkt überm Fingernagel, also Daumenoberseite. Und dort gibt's halt keinen Platz. Und dieses Immunoglobulin, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung, das ist wie zähflüssiger Honig. Das ist jetzt auch nicht so, dass es sofort ins Gewebe fließt. Und dieser Schmerz, Alter, ich habe gesagt, welche, also 1 bis 10, wenn es 10 der schlimmste Schmerz der Welt ist und 1 normaler, was, wo, in welcher Range bewegen wir uns? Und dann hat Gemini halt im Nachhinein gesagt, das ist eine 8. Und das ist wie wenn eine Hornisse dich unter deinem Daumennagel stechen würde. So ein Schmerz. Digga, Basti, der hat die Spritze reingemacht. Ich bin fast Morok.
Aber jetzt doofe Frage, kann man das nicht betäuben vorher?
Nein, weil das, also er hat zu mir gesagt, er muss es direkt reinmachen. Ich weiß nicht, ob dann durch die Betäubung vielleicht die Wirkung, ich weiß es nicht, Digga. Ich hätte mir, im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte doch eine Vollnarkose gemacht. Weißt du? Ja, ja. Ey, ohne Witz, Alter. Weil der Schmerz war so schlimm. Und das musst du dir vorstellen, das ist wie wenn dein Finger in so einen sorry Leute, Triggerwarnung für alle, die mit Schmerzen nicht klarkommen. Aber das ist wie wenn die dein Finger in so einen Schraubstock und das Ding ist, das ist jetzt nicht so, dass er reinsticht und das kurz wehtut. Der muss das ja an den gesamten Bereich, das ging über 1,5, 2 Minuten, Alter, hat der da rum. Und dann hat er gesagt, am Finger ist er fertig und der Schmerz hat nicht aufgehört. Dann habe ich...
Und jetzt müssen wir es nochmal in die Penisspitze machen.
Bro, nee, dann hat der Oberarm. Aber am Oberarm war es nicht schlimm.
Weil da genug
Aber jetzt Platz warte, ist, um jetzt kommt dir das Schlimmste. Was? Warte, ich sag zu ihm, hey, das tat so weh. Ich so, how long this will last, this pain? Und der so, tomorrow. Und ich so, was? Ey, Morok, das hat gepocht. Die ganze, ey, dieser Schmerz. Also dieser akute Schmerz, sag ich jetzt mal, also wirklich ganz schlimm, der ging 5 bis 7 Minuten. Als wäre mein Finger wirklich mit dem Hammer drauf, Alter. Und dann
fühlt sich aber lange an, 5 bis 7 Minuten, ne? Also sind Alter, dann nicht, Zeit ist ja relativ. Also 5 Minuten, wenn du dir, weiß ich nicht, wenn du einen geilen Film guckst oder irgendwas Geiles erlebst, sind 5 Minuten eine sehr lange Zeit, oder eine sehr kurze
Mann.
Zeit.
Ja, Mann.
Aber bei Schmerz sind 5 Minuten eine sehr lange Zeit. Ja.
Und das macht man halt nur bei Leuten, die nicht geimpft sind. Weißt du? Dieses Immunoglobulin. Hey, für alle Leute, du hast mir letztes Mal schon gesagt, dass ich dumm bin und keine Tollwutimpfung hatte. Ja, aber dass ich so, also dass das so schlimm ist, so harte Konsequenzen.
Ja, jetzt mal ohne Quatsch, ihr reist ja wirklich viel in fremde Länder, ja. Auch weit weg im Globus. Und ihr wart noch nie in der Reisepraxis oder sowas und habt euch beraten lassen, was man braucht?
Bro, ich bin gegen alles geimpft, nur nicht gegen Tollwut.
Okay.
Ich habe einfach Tollwut nicht gemacht. Ich weiß nicht warum.
Ich meine, natürlich im normalen Leben ist es ja auch unwahrscheinlich. Boah. Aber soweit ich weiß, ist Tollwut, gibt's ja sogar in, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ausgestorben ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Wildtiere, also früher gab es ja das Bild des Fuchses, der Tollwut hat.
Ich habe ja dann nochmal recherchiert, in Deutschland ja. Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, dass manche Fledermäuse das übertragen könnten. Aber an sich ist in Deutschland Tollwut ausgestorben.
Bist du erstmal safe. Ja. Also wo du gerade von den Schmerzstufen sprichst, habe ich ganz schnell mal, letztens habe ich so eine Doku gesehen über so einen Typen, so einen Naturforscher, so einen Steve Irwin-Typ mit einem Hütchen auf.
Mhm.
Der lässt sich von den schmerzhaftesten Insekten der Welt stechen.
Ja. Ja, das kenne ich.
Und beschreibt das dann auch, ne, wie sich das anfühlt. Ich habe jetzt mal gerade eingegeben, was das Höchste ist. Also das Höchste, das überhaupt je verliehen wurde, ist 4 und 4 plus. 4 plus ist angeblich, also das ist jetzt das, was hier gerade aus der Kiege rausgefallen ist.
Sind die Ameisen,
ist
oder?
Ist die Kugelameise. Schmerzstufe 4 plus gilt als der schmerzhafteste bekannte Insektenstich.
Ja.
Schmidt beschrieb ihn als reiner, intensiver, brillanter Schmerz. Als würde man über glühende Kohlen laufen, während ein 7,5 Zentimeter langer Nagel in der Ferse steckt.
Ja.
12 bis 24 Stunden lang.
Scheiße.
Muss ich aber vorstellen, dass es einen Typ gibt, der sagt so, Likes im Internet. Und es ist ja auch wichtig für die Wissenschaft. Das probiere ich mal aus. Und wenn du da ein bisschen softer unterwegs bist, also wenn du so SM-Studio nur eine Stunde möchtest, dann nimmst du die Tarantel-Habichtswespe. Tarantula Hawk. Schmerzstufe 4. Extrem heftiger, stechender Schmerz. Hält aber nur 3 bis 10 Stunden an.
Also.
Besitzt einen der längsten Stachel aller Wespen.
Ja. Es ist so schlimm, also, diese Schmerzstufen, also bei mir war ja Stufe 8 extremer Schmerz. Stufe 9 wäre unerträglicher Schmerz, wie es sich anfühlt. Unkontrolliertes Zittern, Kaltschweiß, Schreien oder Wimmern. Der Körper verliert die Kontrolle. Das ist eine Stufe höher. Das hast du bei einer Nierenkolik zum Beispiel. Oder dieser Clusterkopfschmerz. Und dann Stufe 10 ist maximaler Schmerz. Und das steht bei Gemini Systemabsturz. Wie es sich
dann geht einfach die Lampe aus. Ja. Dann hast du so viel Schmerzen. Dass, naja, das ist ja auch so, ne? Also glaube ich, dass Menschen, wenn der Schmerz zu krass wird,
ja.
Wobei man natürlich wiederum auch sagen muss, dass Schmerz ja eine Illusion ist. Also keine echte Illusion, aber ähnlich wie Schärfe ist es ja nicht kein reales Gefühl, sondern es ist eine Rezeption deiner Nervenzellen. Ne? Ja, nee, aber es ist auch. Also deswegen können Menschen ja auch extremen Schmerz überstehen, weil man das theoretisch mental ausschalten kann. Weil am Ende sind es deine Nervenenden, die reagieren. Hitze, also zum Beispiel bei Schärfe ist das ja auch so, dass das kulturell auch sehr unterschiedlich ist und auch von der Prägung, wie viel Schärfe Menschen aushalten. Weil der Effekt von Capsaicin heißt das, glaube ich, ne, also der Stoff, der uns das Schärfeempfinden gibt. Wenn du dir jetzt irgendwie so eine Ghost Pepper Habanero in den Mund tust,
ja,
dann stirbst du halt innerlich, weil dein Körper auf dieses Capsaicin reagiert wie mit einer Verbrennung.
Also Scheiße, es fühlt sich für ihn
wie eine Verbrennung an.
Egal.
Aber es ist ja nicht wirklich da. Also es gibt Tiere, zum Beispiel Papageien können die schärfsten Peperonis fressen, ohne irgendeinen Effekt zu haben, weil ihnen diese Rezeptoren für das Capsaicin fehlen. Capsaicin. Aber ist auf jeden Fall. Aber damit bist du jetzt durch. Du musst es jetzt
damit
nicht
bin ich jetzt durch. Aber weißt du, was auch noch crazy war? Nee, ich musste jetzt noch Antibiotikum nehmen, 10 Stück. Und das Krasse war, dass er zu mir gesagt hat, so, sind Sie allergisch? Und ich war so, Alter, nein. Und also ich so, nein, aber ich wusste mal, vor 10, 15 Jahren habe ich mal nicht so gut auf irgendein Antibiotikum reagiert. Und ich hatte, mein Arzt hat mir bei meiner letzten Erkältung, hatte der mir ein Antibiotikum, so ein Amoxicillin gegeben und hat gemeint, Özcan, wenn du merkst, dass es wirklich brennt, dann musst du die nehmen, dann wird es eine Superinfektion, weißt du? So Bronchitis-mäßig.
Dagegen bin ich allergisch gegen Amoxicillin.
Ah, echt krass. Und jetzt kommt der Hammer, Basti. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ich so, hey, ich habe Amoxicillin dabei. Dann hat er gesagt, das hilft nicht. Weil es ging ja noch um den Speichel von dem Tier. Das ist noch zusätzlich zu dieser Tollwutgefahr eine bakterielle Gefahr sein kann. Und jetzt kommt der Hammer, da ist irgendein weiterer Stoff drin, Glavulasäure oder Blablablablasäure, keine Ahnung was, Alter. Und Clavulansäure, ich habe es gerade nachgelesen, Clavulansäure. Wenn ich das normale Antibiotikum nehmen würde, das Amoxicillin, dann würde das nicht wirken, weil dieser Speichel oder diese Bakterien haben ein Schutzschild, Alter. Also das würde nicht helfen, also auch wenn du Antibiotikum hast, du brauchst diese Glavulansäure und das ist so ein Schildbrecher und erst dadurch fängt dieses Antibiotikum an zu wirken. Und da muss ich nochmal wirklich sagen, Gott sei Dank ist die Medizin so fortgeschritten. Alter, also wenn ich mir überlege, weißt du, Tier bist und ich wäre so, ja, ich habe Amoxicillin, weißt du, ich nehme das, aber da merkst du, was für Unterschiede. Deswegen wirklich immer mit dem Arzt absprechen, was man nehmen kann, was nicht und nicht einen auf, ich check das schon, das wird schon. Oder so hängen geblieben zu sein wie ich, Alter, so ein richtiges Opfer. Und ja, Egal.
Ja, wir haben ja schon mal über die Fortschritte der Medizin gesprochen, besonders wenn es um Infektionen geht und so. Menschen heutzutage, in denen wir Breitbandantibiotika haben und ganz viele verschiedene, besonders Antibiotika, wie die Menschheit, also wie die Überlebensquote von erkrankten Menschen, besonders bei bakteriellen Infektionen, gestiegen ist durch Antibiotika, ist halt unglaublich. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber wenn du dich vor 200 Jahren geschnitten hast und eine Wunde ist verdreckt und du hast eine Blutvergiftung bekommen oder du bist halt, hast eine bakterielle Infektion bekommen, dann schau. Und ich meine, denk mal nach, ihr lebt jetzt also in einem Haus, in einer Wohnung, ihr habt ein Auto, ihr habt eine Küche. Menschen vor 200, 300 Jahren haben teilweise unter prekärsten Bedingungen gehaust. Da bist du mal in den Nagel getreten, da hast du dich mal geratscht. Und klar, Desinfektion weiß man schon eine gewisse Zeit, also auch länger als Antibiotika, dass Wunden gereinigt werden müssen, aber auch gar nicht so lange.
Ja, aber wo willst also du sauberes Wasser, Beispiel, Digga? Wo hast du?
Ja, aber du wirst dich wundern. Also es gibt Bilder. Ich weiß nicht, ob es die Essenberger Rhytotypien waren oder so, aber von Chirurgen Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich vor OPs nicht die Hände gewaschen haben. Also die haben den offenen Bauchraum von Leuten behandelt mit dreckigen Händen.
Ach, du Scheiße.
Weil die nicht wussten, weil es den Menschen nicht bewusst war. Also die ganze Mikrobiologie, also Bakterien, Viren erst recht, Viren sind ja viel kleiner als Bakterien, waren den Menschen nicht bewusst.
Mhm.
Es gibt sogar der hat einen Preis bekommen, ein Chirurg, der das durchgesetzt hat, dass sich Chirurgen zum Beispiel die Hände komplett antiseptisch reinigen müssen, was man heute aus jeder Fernsehserie, aus jedem Film kennt. Wie krass zum Beispiel jemand, der halt an einem offenen Körper operiert, wie krass die eingepackt sind und dieses orangene Zeug und wie sie sich die Hände waschen und so. Weil halt das kleinste bisschen an Bakterien, das kleinste bisschen an Viren, das eindringen kann, halt am Ende den Menschen umbringen.
Ja.
Und das war aber Jahrhunderte, Jahrtausende lang den Menschen nicht bewusst. Und sei froh, dass mit der Scheiße, die du jetzt hast, Bro. Natürlich klar, also wenn sie dir da irgend so ein Harz in den Finger drücken und du verreckst fast vor Schmerzen,
Digga.
Auch nicht geil.
Ciao. Aber jetzt, ich bin durch mit dem Antibiotikum. Gestern habe ich die letzte Antibiotika-Tablette genommen und hab dann am Abend sofort einen Ladyboy weggehauen.
Ja. Und dann direkt wieder Antibiotika. Dann direkt wieder so. Ei, Piping. Ich wollte mal fragen, hier nehmen die schöne Antibiotika. Na, ich glaube, mein Teil ist nicht so gut. Aber trotzdem, es ist schön, dass es dir gut geht. Das ist wichtig für mich.
Das ist gut.
Ich habe wirklich die Nächte nicht schlafen können. Ich habe Angst um dich gehabt. Ich bin mein Nazi-Bär.
Ich bin jetzt der Nasenbär, Özcan. Ich bin einfach, Bro, ich wurde einfach wirklich der Nasenbär. Ja, aber erzähl mal, was geht bei dir? Bist du jetzt im Urlaub oder bist du immer noch in Cologne?
Gelleck wolltest du sagen, Gelsenkirchen. Ich hänge ja noch in Gelsenkirchen ab, Bruder. Nein, ich bin noch in Köln, ich wohne ja außerhalb von Köln mittlerweile. Aber bald ist bei mir auch jetzt Urlaub.
Was,
zwei Wochen geht's wieder auf die Seychellen. Huhu!
Hast du das gelesen, Digga?
Nein.
Ryanair-Flug?
Oh, halt die Fresse, ich will nicht darüber reden, du Arschloch.
Oh mein Gott. Digga.
Ja,
Digga, der Arme. Weil, also für Leute, die es nicht mitbekommen haben, ein Fenster ist zerbrochen in einer Ryanair-Maschine und der Typ, der an diesem Fenster saß, wurde mit dem Kopf rausgezogen und ist halt so weitergeflogen. Also, ich weiß nicht, ob du mal bei 100 km/h deinen Kopf aus dem Fenster gemacht hast, wie sich das anfühlt. Und jetzt stell dir mal vor, Alter, die waren ja ein paar tausend Meter Höhe. Der Typ, Alter, das ist ja, also wie viel km/h ist das dann? 600, 700, 800?
Irgendwas in der Richtung, 600, 700 Kilometer.
Alter, ich hätte mir in die Hosen geschissen. Der hat's überlebt.
Warum du da rausgezogen wirst, ist ja der Unterschied des Außen- und Innendrucks. Ne?
Ja.
Es gibt bei dem schönen, wahrscheinlich der bis heute gerated beste Bond-Film, der heute aber sehr alt wird, Goldfinger, wo Gerd Fröbe den Auric Goldfinger spielt. Mit Sean Connery als James Bond gibt's die Szene am Ende, wie sie halt im Flugzeug kämpfen und dann schießt Sean Connery auf das Fenster explodiert und zieht Goldfinger so gesehen plus Innereien aus dem Fenster raus. Und ich habe mich schon als Kind gewundert, ob das wirklich möglich ist. Also, aber ich habe mich auch immer, als Kind keine Ahnung von Physik, also ich habe mich auch immer gewundert, warum wird da jemand rausgezogen? Aber das ist wohl wirklich so, dass wenn du in 8000 Meter Höhe, wenn das Fenster bricht, dann entsteht ein Luftsog wie bei einem Staubsauger und zieht halt alles durch dieses Fenster. Und dass der Typ das überlebt hat.
Krank.
Boah, aber kannst du dir den Horror vorstellen? Ich meine, man muss auch die Leute loben, die ihm geholfen haben. Ne? Ja. Der wäre wohl draufgegangen, wenn die Menschen ihn nicht gerettet hätten.
Geht so ran.
Aber auch der ganze Horror der Situation, Alter. Ey. Was ist das für ein... Ich will da gar nicht als Flugängstler, will ich gar nicht... Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Innenfenster ist einfach gerissen, komplett rausgerissen worden, die komplette Fensterscheibe. Und ein Passagier ist bis zu den Schultern, glaube ich, aus dem, oder zumindest der Kopf ist aus dem Fenster gesaugt worden. Und das ist auf jeden Fall krass.
Also das ist richtig krass. Das ist richtig krass, Alter.
Jetzt auf den Seychellen zum Beispiel, ich sag's jetzt schon, also wir fliegen zwischen einer der Inseln hin und her. Mit zumindest nicht so ein Kackwasserflugzeug, wo die Typen barfuß sind, wie auf den Malediven. Das habe ich mit einem Freund letztens gesehen, wo dann der Pilot da barfuß sitzt und denkst so, jetzt hier für Schuhe an, verdammt nochmal. Wo sind wir denn hier? Wir sind noch nicht auf dem Kindergeburtstag, zieh hier Schuhe an. Aber wir fliegen zwischen den Inseln 15 Minuten. Ist der Abstand mit dem Flugzeug 2,5 Stunden, ist der Abstand mit dem Boot oder 2 Stunden. Aber halt mit so einer Propellermaschine, ne? Und wenn ich dabei draufgehen sollte, ne, dann, Ötze, du fährst hin und löscht meine Browser-History, oder?
Auf jeden Fall, Bro. Sofort. Also du kannst mir dann über TeamViewer deinen Fremdzugriff geben und ich kläre das sofort, Alter. Aber,
das ist
Bro, guck mal, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Pro Tag gibt es 100.000 Flüge. 100 bis 110.000 Flüge.
Das hat Reini mir letztens erzählt. Im Moment, also jeden Moment sind ungefähr 1 Million Menschen in der Luft. Also jetzt gerade sind ungefähr schätzungsweise 1 Million Menschen in Flugzeugen auf der Welt unterwegs.
Und jetzt im Jahr sind es 41, also circa 40 bis 41 Millionen Flüge. Verstehst du? Millionen. Und dann passiert einmal, klar, das ist schrecklich, das ist für alle schrecklich, aber es wird immer so krass darüber berichtet, aber bei Autos...
Weil es halt auch spannend ist, ne? Ja, gut, wenn du über jeden Autounfall... Der einzige Grund, warum man als Mensch vom Autofahren weniger Angst hat als vom Fliegen, ist halt die Fremdverantwortung, ne? Also wenn ich das Auto fahre und baue einen Unfall oder so, dann fühle ich mich ja trotzdem immer noch in der Macht, dieses Auto bewegt zu haben. Aber beim Flugzeug, du gibst halt dein gesamtes Leben in die Hände von hoffentlich guten Piloten und einer guten Technik, also einem Flugzeug, das technisch einwandfrei ist. Was ich immer so krass finde bei Flugzeugen ist, in welcher Schlagzahl die operieren. Also ein gutes Verkehrsflugzeug steht ja fast nie still.
Mhm.
Sondern die fliegen ja permanent. Also jetzt das Flugzeug, das euch nach Thailand oder so geflogen hat, ne? Das wird gereinigt, wenn überhaupt, also bei diesen klassischen Urlaubsfliegern, so Malle-Fliegern, die werden ja, glaube ich, einmal am Tag oder so gereinigt. Jedenfalls kommt man da oft genug rein und wundert sich so, hier hat aber auch gar keiner aufgeräumt. Und dann fliegt das halt einfach eine halbe Stunde später wieder weiter.
Mhm.
Und das immer. Also nur die Crews werden ausgetauscht. Die Dinger fliegen ja faktisch durch. Klar, die werden gewartet und so. Aber was für eine Massivbelastung das für eine Technik ist.
Ja, aber
dass diese Flugzeuge gefühlt 350 Tage im Jahr unterwegs sind halt.
Aber ist doch geil, Alter. Also ich bin hier also auf Koh Samui gerade und man sieht immer wieder Flugzeuge, die halt von hier starten und landen und das ist jedes Mal, Alter, also ich weiß nicht,
ich glaube, ne? Also ich finde, wenn man sieht, ist jedes Mal ein Wunder.
Es ist wirklich ein Wunder. Bro, das wiegt ja Tonnen. Das wiegt ja 100 Tonnen, Alter. Ich weiß nicht, wie viel wiegt ein Flugzeug? 100 Tonnen oder 200 Tonnen?
Mehr. Mehr als so 200 Tonnen, glaube ich. Aber ich habe jetzt auf 300, 400 geschätzt, aber ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht sogar noch viel mehr, keine Ahnung.
Bruder,
da liegt man bei sowas immer total drastisch falsch. Was liegt ein Flugzeug, was wiegt ein Kreuzfahrtschiff und so. Aber es ist auf jeden Fall... Es ist ein Wunder der Technik. 78 Tonnen wiegst du.
Ich wiege 78
Kilo, Bro.
Ich war
bei System of a Down am Wochenende. Am Freitag. Du kennst ihn, ne?
Oh, why you not
put a little bit of makeup?
Chop Suey ist das geil. Das haben wir doch im Auto gehört, als ich 250 gefahren bin und du dir in die Hosen geschissen hast.
Ja, genau, das haben wir da gehört.
Geiles Lied.
Die ziehen 80.000 Menschen. 80.000, also es war wirklich krass, war fast so groß wie Rock am Ring, nur für diese eine Konzerte in Düsseldorf.
Nein.
System of a Down ist riesig immer noch. Und das Krasse ist, sie haben seit 20 Jahren kein Album rausgebracht. Aber worauf ich hinaus wollte, die haben dieses Open-Air-Gelände neu gebaut. Übrigens, lieber Veranstalter, da müsst ihr noch mal ein bisschen nachbessern. Also eure Sicherheitskräfte, die habt ihr, weiß ich nicht. Also die sind, da waren ein paar dabei, die sind nicht Nuklearmediziner. Also weißt du, du siehst einfach, dass eine Menschenmenge von 10.000, 15.000 Leuten, ja, du siehst so einen Typen, weißt du, dem haben sie wahrscheinlich gesagt, hör zu Bruder, du hältst hier dein Flatterbändchen fest, hier darf keiner durch. Und dann, links daneben, fangen auf einmal 10.000 Menschen an, durch einen Durchgang von ungefähr 1 Meter Breite sich zu pressen. Und anstatt, dass der Typ sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht total dumm und ich will ja nicht, dass hier eine Massenkatastrophe passiert, ich gehe jetzt mal über meine Anweisung hinweg und lass die Menschen hier dran vorbei, damit es eben nicht, dass sich gleich Leute tottrampeln, steht er da so, hier durft keiner. Und denkst so, bist du eigentlich bescheuert? Hier stehen gleich 10.000 Menschen aufeinander. Also die stapeln sich gerade. Aber das ist bei solchen Veranstaltungen immer so. Warum ich auf Flugzeuge raus möchte, ist, dass direkt neben den Flugplatz oder neben den Flughafen Düsseldorf gebaut war. Und es gibt eine Szene während des Konzerts, wo der Gitarrist darauf hinwies, dass gerade mal wieder ein Flugzeug komplett über uns drüber flog, also über diese 80.000 Menschen, und dann alle angewiesen hat, winkt mal dem Flugzeug. Und dann haben 80.000 Menschen dem Flugzeug zugewunken. Und das Geile war, am nächsten Tag kam ein Video raus, wo jemand, der in dem Flugzeug saß, die Leute, die gewunken haben, gefilmt hat und selber zurückgewunken hat. Also du hast beide Perspektiven. 80.000 Menschen, die hochwinken.
Nein.
Und einer, der aus dem Flugzeug runterwinkt. Ja,
wie geil ist das denn? Aber war geil, oder Basti? War ein geiles Konzert, oder?
Ja, war geil, aber war zu groß. Also war so groß, dass du... Und so, die haben diesen Park da neu eröffnet, also du kamst nicht an Getränke ran. Alles viel zu wenig Klos, viel zu wenig Getränke. Das war das erste Konzert, was da stattfand. Ich gebe denen noch das Plus, dass sie noch lernen müssen. Aber du musst ja, wenn du da zum Beispiel willst, dass die Leute Getränke konsumieren, teilweise haben Leute 2 Stunden für ein Wasser, ein Cola, ein Bier angestanden. 2 Stunden, wo du denkst, in der Zeit könntest du das Konzert gucken. Plus, Band war gut, war super. Ich bin mit Freunden mitgegangen. System ist jetzt gar nicht so meine Leidenschaftsband, aber ist natürlich so ein bisschen Reise in die Vergangenheit meiner Jugend. Weil, klar, große Band der frühen 2000er, als ich halt ständig in Läden war, wo sowas lief. Und es war schon ein schöner Abend, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber dieses Bild von dem Flugzeug raus, jedenfalls, ich habe auf jeden Fall Bedenken auf diesem Inselhopping-Flugzeug. Da bin ich
Quatsch.
Wirklich das...
Quatsch, Basti. Basti, hör auf, Alter. Warum machst du dich wegen so etwas verrückt?
Ich mache es für meine Frau. Ja, warum dann denke ich drauf und dann musst du dir einen neuen suchen. Was machen wir dann? Weißt du, der nächste Woche auf einmal, Kristall kommt aus der Kiste. Ich sehe schon, der wartet schon.
Ich hab dich versichert. Wenn du drauf gehst, muss ich nie wieder Podcast machen, Bro. Ich hab dann ausgesorgt fürs Leben.
Wie geil. Das ist gut.
Nein,
das
aber.
Ist so wie andere, wie Al McPherson oder so ihre Beine versichert hat.
Vor was hast du Angst? So. Sag mal bitte, vor was hast du Angst? Was soll passieren jetzt?
Ich weiß nicht, in einem Sturm aus brennendem, wie heißt das nochmal? Das ist ja nicht Benzin, sondern was packt man noch? Kerosin. In einem Sturm aus brennendem Kerosin in einem Flugzeugbrand zu verrecken. Das fände ich zum Beispiel nicht richtig gut.
Also, ich sag's mal so. Als ich jetzt hierher geflogen bin, wir waren in einem Gewitter, es hat richtig gestürmt. Okay, links, rechts, überall Blitze. Und bei der Landung habe ich gedacht, wir machen Rückwärtssalto. Aber wir haben es trotzdem geschafft.
Das...
Ich bin so im Wasser. Nein, das war überhaupt nicht so. Was ist alles gut?
ich habe gedacht, du willst mich beruhigen, aber
nein,
gut, vielen Dank.
Mann, Bro, Alter. Hey, guck mal, ich habe es ja schon mal erzählt, aber ich finde das so geil, dass du, weil ich weiß ja, wie viel Angst du hast, und ich bin ja auch mit dir in die Türkei geflogen und ich weiß, wie krass, und ich hatte ja früher auch Todesängste, aber ich finde das so geil, dass du da der Angst entgegenstehst und das einfach machst. Weißt du, weil letztendlich, du könntest jetzt auch immer sagen, nee, fliege ich nicht. Ich habe meiner Frau erzählt, wie viel Schiss ich hatte. Also immer wenn jemand aus dem Urlaub kam, meine erste Frage war immer, hat's gewackelt? Also total sinnlos. Und immer wenn die gesagt haben, nein, dann habe ich gesagt, innerlich habe ich mir dann immer gedacht, scheiße, wäre ich doch auch bloß mitgeflogen. Weißt du?
Yes.
So, jetzt bin ich eines, jetzt weiß ich's besser. Aber das ist halt eine Phobie. Aber ich habe sie wegbekommen, Bro. Ich habe sie wirklich wegbekommen. Und auch jetzt, wenn es wackelt, es juckt mich gar nicht. Weil ich steig ein und denk mir, geiles Leben gehabt. Wenn es passiert, passiert's. Was soll ich machen?
Ernsthaft? Das wäre dann, du willst da sitzen so, he's got the whole world in his hands, he's got... Ich meine, das ist ja, also was am besten hilft gegen Flugangst ist, es gibt auch so einen Typen, der über Flugangst aufklärt, einen Pilot.
Ja, den kenne ich.
Der dann Videos postet und so. Und man darf halt nicht vergessen, was diese Teile aushalten. Ne, das ist wirklich das Krasse. Also auch Turbulenzen sind völlig unbedenklich.
Mhm.
Also natürlich, wenn das Ding kopfüber gedreht wird, nicht mehr, aber bei einer normalen Turbulenz, also was jeder von uns schon mal erlebt hat und auch darüber hinaus, ist das überhaupt kein Problem für ein Flugzeug. Also gar kein Problem.
Ich muss...
Ne? Aber dann passiert wieder so Scheiße, wie Dings hier, wie heißt das? So eine Scheiße wie mit Ryanair. Und dann denkst du so,
aber das ist wirklich... 1 in 100 million, Alter. Oder das letzte Mal, dass sowas passiert ist, ist, glaube ich, jetzt auch 50 Jahre her, Alter. Oder 40. Nee, 30 Jahre her. Da war auch so ein Bildreporter war drin, in dem Flugzeug sogar.
Und der berichtet was auf jeden Fall mal in den 70ern oder Mitte 70er muss das passiert sein. Da ist, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war Indonesien, aber vielleicht liege ich auch falsch, kann auch Südamerika gewesen sein. Das war eine Deutsche, in meiner Erinnerung. Die ist... Also das Flugzeug ist in der Luft zerbrochen oder sind zumindest Teile aus dem Flugzeug rausgebrochen, also ganze Außenteile. Und die ist mit ihrem Sitz aus dem Flugzeug gesaugt worden.
Ach du Scheiße.
Und die ist mehrere tausend Meter mit dem Sitz gefallen und unten aufgekommen, relativ unverletzt. Also sie hat sich, glaube ich, ein paar, also natürlich Blauflecken und so, aber die hat sich nicht komplett die Beine gebrochen. Und natürlich dachten alle, sie ist tot und dann ist die tagelang durch den Dschungel gelaufen und ist gerettet worden.
Ja, Mann, das ist die Frau, über die gibt's doch sogar einen Film, dann haben doch so Fliegen, so Larven unter ihre Haut gelegt und so.
Ja, gut, das war in dem Moment wahrscheinlich noch nicht mal mehr das Schlimmste. Warte mal, ich muss sagen, aus Flugzeug gesaugt.
Wir sind solche Wichser, Alter. Es ist gerade Urlaubszeit. Guck mal, wie viele Leute.
Das ist sehr gut. Jetzt,
wir sind die größten Bastarde, Lan, Alter. Überleg mal, das hat jemand jetzt, mit mir. Kurze Randnotiz, während du noch kurz.
Juliane Köpke, deutsche Biologin. Die damals 70-jährige Schülerin saß am 24. Dezember 1971 in einer Lockheed L-188 Elektra. Das Flugzeug geriet in ein schweres Gewitter, wurde vom Blitz getroffen und brach in etwa 3000 Meter Höhe auseinander. Köpke wurde dabei aus dem Flugzeug gerissen. Sie war immer noch in ihrem Sitz festgeschnallt, als sie in den peruanischen Regenwald stürzte.
Ach du Scheiße. Wie
durch ein Wunder überlebte sie den freien Fall und den anschließenden Dschungelmarsch als einzige Überlebende von 91 Menschen. Oh mein Allein, Gott. Dass du der einzige Mensch bist, der es überlebt hat, das ist ja schon mega krass.
Das ist richtig krass.
Also, das ist so Unbreakable-mäßig. Kennst du den Film noch mit Bruce Willis?
Ja, mit Bruce Willis. Das ist ein Zug gewesen?
Ja, genau. Wo am Anfang des Films verunglückt ein Zug mit mehreren hunderten Toten und Bruce Willis, der einen normalen Familienvater und Sicherheitsbeamten spielt, überlebt als einziger. Der Film dreht sich aber gar nicht so sehr um die Frage, wie es als Einziger zu überleben, sondern der Film lohnt sich wirklich. Schaut den mal. Ist der zweitbeste M. Night Shyamalan-Film von dem Regisseur von Sixth Sense.
Ich wollte dir nur ganz kurz noch was sagen, Basti. Ich weiß nicht, ob du heute Nachrichten gelesen hast, aber Sam Neill ist gestorben.
Ich hab's gesehen, ja. Das ist wirklich traurig.
Ja.
Für die, die ihn nicht kennen, Dr. Alan Grant, meine große, also für mich eine der größten Figuren meiner frühen Kindheit, weil ich ja schon oft erzähle, großer Jurassic Park Fan und der Australier oder Neuseeländer, eins von beiden. Sam Neill ist in Sydney gestorben mit 78. Er hatte wohl Blutkrebs.
Oh.
Also er hatte auf jeden Fall, aber hat vor einem halben Jahr bekannt gegeben, dass er den Krebs besiegt hat und ist jetzt an einer anderen Todesursache gestorben. Aber das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil der Mann für mich für Kindheitsmagie steht. Der ist auch nur ein Schauspieler gewesen, der hat nur eine Rolle übernommen. Aber der erste Jurassic Park ist halt für mich, das kann man nicht nochmal erzeugen. Das ist unmöglich, nochmal zu erzeugen. Also ich wünsche jedem Kind, das uns zuhört oder jedem, der hier Kinder hat, dass sie irgendeinen Film mit ihren Kindern mal sehen, der so eine Magie auf diese Kinder ausübt. Ich denke, für die Generation danach war es wahrscheinlich Harry Potter.
Ja, sehr gut. Ja.
Weißt du, dass
ja,
die das dann im Kino saßen und Harry Potter gesehen haben und du kannst ein Harry Potter Buch lesen, so viel du willst. In deinem Kopf, die Fantasie ist natürlich fantastisch, aber wenn du dann siehst, wie das umgesetzt wurde, und das haben die ja sehr gut, die ersten Harry Potter, oder alle Harry Potter Filme sind ja unterhaltsame, schöne Filme, dann ist das eine ganz andere Magie. Und für mich Jurassic Park, ich war 9 Jahre alt, und für mich war das, das kann man gar nicht beschreiben. Also wirklich, das kann ich dir nicht beschreiben, wie das war, das zu sehen.
Also
das war Magie.
Ja, das war bei mir auch, also mit 9, ich war da glaube ich 11, Analalarm Teil 3. Das war für mich.
Das war Magie, ne? Sowas hattest du noch nie gesehen davor. Und dann hast du gesagt, hey, Nasenbär, komm mal rüber. Na, hier.
Aber du hast wirklich recht. Bevor wir weitermachen, ich muss dir ganz kurz ein Kompliment machen. Basti, du weißt, ich mache das nicht so oft, aber ich,
oh, das tut mir
ich
gut.
Weißt du, was dich voll attraktiv macht? Nee, wirklich, ich mag das, dass du so schlau bist, Lan. Ich weiß nicht, irgendwie macht dich das so ein bisschen sexy. So einige würden sagen, das ist so klugscheißerisch, aber das ist bei dir nicht klugscheißerisch, weil das kommt wirklich so, du weißt es einfach. Und das, ich finde dich, das macht mich irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dieser Tollwutspritze liegt. Ob es an dieser Tollwutspritze oder an dieser Tollwutinfektion, weil du weißt, es macht etwas
mit einem. Die Frage ist, denkst du bei der Geilheit an Mehlwürmern, dann ist es die Tollwutspritze.
Nein, ich denke schon an dich. Aber ich muss dir dieses Kompliment wollte ich dir letztes Mal schon machen. Aber ich mach's jetzt diesmal. Ich wollte dir das einfach sagen. Das
macht gib dich mir einfach. Gib mir mein Herz zurück, denn du brauchst meine Liebe nicht.
Ja, gib mir, oh mein Gott, was für eine Zeit. Aber du hast recht. Jurassic Park war wirklich Magie. Also es war, das war bei mir, also einer der Magic Moments in meinem Leben war, als ich das erste Mal Kopfdrehung gesehen habe von einem Typen, so einem Breakdancer, der sich auf den Kopf gedreht hat. Das war für mich genauso Magic wie Jurassic Park. Wo ich mir gedacht habe, hä, das war so gut gemacht. Also für diese Zeit, auch danach kamen mir noch so viele Filme raus, wo ich mir gedacht habe, wo habt denn ihr die Special Effects gekauft, Alter? Weißt du, gab sie beim Pennymarkt in dem Angebotskörbchen. Aber Jurassic Park war mega, das war so realistisch. Die Story war so geil, die Idee, weil wir haben ja in einer Zeit gelebt, in der wir umgeben waren von Mythen. Also wie oft haben wir schon gesagt, es hieß so, ja, im Bernstein, da sind Fliegen und da ist die DNA von Tieren von Millionen und wenn man die kriegt, das war ja alles neu damals für uns. Aber heutzutage, wir leben in so einer realistischen Zeit, es bleibt gar kein Platz mehr für Fantasie oder Lügen. Weißt du? Weil du hast ja durch ChatGPT und durch Gemini... Ja,
für Lügen leider noch viel Platz.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß,
nein,
was du
Bro,
meinst.
Du konntest damals sagen,
die
hey,
Fantasie ist...
Nee, du konntest lügen, also in der Hinsicht, dass du gesagt hast, so hey, ich war in der Türkei und da war ein Löwe. Verstehst du? Und dann hat dein Kumpel gesagt, gibt's da Löwen? Und du so, ja, da gibt's Löwen. Und der so, echt krass, wusste ich nicht. Punkt. Verstehst du? Der konnte in dem Moment das nicht recherchieren. Es gab nicht Google, Internet oder sonst irgendwas. Also er musste sich diese Frage merken. Darüber will ich sowieso eine Nummer schreiben, Basti, weil dieser Gedanke ist so krass. Guck mal, wenn früher eine Behauptung im Raum stand, man saß zu viert am Tisch und dann hat einer gesagt, ja, hey, das ist aber so und so. Wie ist denn, und dann haben alle gemeint, echt? Ja, dann musstest du dir das merken. Dann bist du zur nächst schlaueren Person gegangen, die du gekannt hast. Im besten Fall, wenn es in deiner Jugendzeit war, dein Lehrer. Der hat dann auch zum Beispiel gesagt, das weiß ich nicht. Dann musstest du zur Bücherei, bist reingelaufen, hast zu der Frau gesagt, ja, habt ihr ein Buch über Tiere, die das und das machen? Ja, ich glaube da. Und dann musstest du 15 Bücher angucken, die durchblättern, bis du die Info hattest, dir das merken. Und beim nächsten Mal, wenn du deine Kumpels wieder getroffen hast, das denen erzählen. Und heutzutage kannst du sofort checken, ob das stimmt oder nicht. Und deswegen bleibt kein Raum für Fantasie oder Lügengeschichten. Du kannst nicht mehr lügen.
Ja, absolut. Ich meine, man vermutet auch, dass zum Beispiel die Drachen sagen, also der Glaube von Menschen an Drachen unter anderem darauf zurückgeht, dass Menschen halt Überreste von Dinosauriern gefunden haben.
Ah,
ist ja klar. Also ich meine, die Überreste sind ja seit 65 Millionen Jahren da. Und stell mal vor, du bist Bauer in Leck mich am Arschhausen, irgendwo in Stuttgart-Schwäbenländle. Und du hast, du kennst maximal die nächste Straßenkreuzung. 3 deiner 10 Kinder sind an Tuberkulose verreckt.
In Zatzenhausen.
Und dann gräbst du halt, ich weiß, dass in Deutschland, glaube ich, keine T-Rex-Skelette gefunden wurden. Aber jetzt nur als Beispiel. Und du gräbst dann da durch Zufall auf deinem Acker, was sehr unwahrscheinlich ist, irgendwie den Kopf von einem T-Rex aus. Da glaubst du ja, also 1350 sagst du nicht, oh, ein Dinosaurier, sondern du bist natürlich der festen Überzeugung, du hast einen Drachen gefunden.
Mhm.
Oder ein Monster aus der Vergangenheit. Oder ein Monster, das noch existiert. Und darauf gehen unter anderem auch Drachensagen zurück. Aber ja, die Unsicherheit ist uns genommen worden durch den nie enden wollenden Zugang zu Informationen. Es gibt ein schönes Zitat von dem Menschen, es gibt das Material noch, die wollten am Anfang Jurassic Park mit Stop Motion machen.
Stop Motion
kennst du, ne?
Nee.
Kennst du hier Nightmare Before Christmas?
Ja.
Den Film mit dem Jack Skellington?
So in dem Style. Okay.
Tim Burton. Also du nimmst Puppen, bewegst sie immer ein kleines Stück, machst ein Foto, bewegst sie wieder ein kleines Stück. Das ist, wie man früher zum Beispiel bei Jason und die Argonauten in den 60er Jahren Monster animiert hat. Man hat Knetfiguren genommen, hat die fotografiert oder halt animatronische Figürchen und hat dann halt immer mehr Bewegungen gemacht. Das hat ewig gedauert. So macht man heute noch Wallace & Gromit zum Beispiel. Oder hat lange Wallace & Gromit gemacht. Super aufwendig.
Ja.
Und sieht halt immer ein bisschen künstlich aus.
Man braucht 24 Bilder pro Sekunde dann, oder?
Pro Sekunde. Ja, also kommt drauf an, welche Kinoart du drehst und so. Aber ja, 24 Bilder musst du pro Sekunde in der Bewegung machen. Puh. Mach das mal. Also 10 Sekunden, 240 verschiedene Positionen von so einem, und wir sprechen ja jetzt von so einer Puppe, von einer Dinosaurierpuppe. Und man hat das gemacht, Spielberg hat das gesehen, der Regisseur von Jurassic Park, und hat dann Material zugespielt bekommen von Computerversuchen, wo man so einen Raptor einfach hat laufen lassen oder so. Und wir sprechen von 1900, als wann wurde der Film produziert? 92, 91.
Echt?
Also der kam 93 raus, aber das war Anfang der 90er.
War das 90er, Alter? Und es war so gut schon damals?
Ja, ja. Und dann hat wohl der Typ, der die Animation, also der die eingereicht hat mit dem Stop-Motion, hat gesagt, oh shit, ich glaube, wir sind ausgestorben. Also natürlich als Joke auf die Dinosaurier, aber so, dass seine Art der Arbeit im weitesten Sinne ausgestorben ist. Und das stimmt ja auch. Also danach gab es fast keine. Anfang der 90er, als Jurassic Park hat so eine Benchmark gesetzt, dass danach natürlich alles computeranimiert wurde. Ja, oder sehr
Independence Day.
Ja, das war auch nur 1,5 Jahre später. Und bei Independence Day ist sogar relativ wenig Computeranimation, weil die meisten Sachen sind über Blendung. Aber da hat man Sachen in die Luft gejagt zum Beispiel. Ein komplettes Set des Weißen Hauses hat man in die Luft gejagt und hat das dann verschnitten mit anderen Bildern. Aber das war halt die Zeit, das meine ich damit. Das ist uns verloren gegangen, das wirst du auch so nicht nochmal kriegen. Und ich hoffe, dass viele Kinder, die heutzutage das erste Mal einen coolen Kinofilm sehen oder irgendwas, weil es ist heute alles so beliebig geworden.
Oh.
Dieser Sprung, den das damals gemacht hat, in unserer Kindheit, also wirklich von, keine Ahnung, Zeichentrickfilmen, die du geguckt hast, DuckTales oder so, und dann siehst du Jurassic Park Beispiel oder Independence Day, ist ja egal. Dieser Sprung, der war so krass, das war von 10% auf 10.000%, dass dich das als Kind so richtig umgeblasen hat. Also das war einfach, ich werde das nie vergessen. Das war, ich war 6, 7, 8 Mal in dem Film.
Ja, wir waren ja Zeugen der technologischen Evolution.
Revolution.
Also, ja. Also für die Leute, es gibt ja dieses typische Bild, wo von diesem gebeugten Affen bis zum aufrechten Menschen, und wir waren bei voll vielen Schritten dabei. Also muss ja echt von analog auf digital, also diese von Schreibmaschine auf Computer, also als es so Mainstream wurde, dass jeder auf einmal angefangen hat, sich einen Computer für zu Hause zu kaufen. Damals hatten das ja nur Nerds, so 80er Jahre, aber dann so
An
90er Jahre haben auf einmal jeder angefangen, auch so Türken, die wir kannten, weißt du, so türkische Familien, wir haben Computer gekauft, wir haben Computer, so auch mein Vater, wir brauchen jetzt auch einen Computer, dann haben wir einen Drucker gekauft. Alter, für die Leute, hey, heutzutage, Alter, du machst einen Computer an und das Ding funktioniert. Aber unsere Generation mit diesen Bluescreens. Oder du
der
hast einen
Fujitsu Siemens PC mit Windows 95.
Ja, ja, Mann, dann hast du einen Drucker gekauft, hattest 12 CDs dabei und musstest das installieren und dann ging das nicht. Und dann stand da, verbinde sich mit dem Internet, du hattest nicht mal Internet, du hattest gar nichts. Dann, ey, Alter.
Ich kann dich beruhigen, Drucker funktionieren bis heute nicht, also Farbstrahldrucker. Das ist eine der wenigen Sachen, wo es keine technologische Evolution gab. Ich habe in den letzten 5 Jahren immer noch 3 Drucker gehabt, die ich alle in der Wand gefeuert habe, weil die alle Fotzenscheiße waren. Ich habe jetzt für mich die beste Anschaffung der letzten Jahre war ein Lasertinten, wie nennt man das? Laser-irgendwas-Drucker. Also ein Laserdrucker, der nur schwarz-weiß drucken kann, der kann nur... Der druckt keine Fotos, aber wer druckt denn Fotos zu Hause?
Lass mich raten.
Das ist auch so eine Elternsache. Meine Mutter war auch mal ganz stolz, als sie dann einen Drucker hatte, der Fotos drucken konnte. Das macht doch keiner.
Das macht doch keiner mehr, Alter.
Ist viel zu teuer, ja. Die scheiß Tinte ist viel zu teuer und es druckt ja heutzutage sowieso keiner mehr Fotos aus. Aber das war halt der Trend. Vor 20 Jahren war auf einmal der Trend, ich kann Fotos zu Hause ausdrucken.
Lass mich
dauert
raten.
Ewig, kostet wahnsinnig viel.
Brother?
Der Drucker, den ich hab?
Mhm.
Phantom, glaube ich.
Ah, okay.
War nicht teuer, 150 Euro oder so, ja. Aber ist der beste Drucker, den ich hatte. Weil du hast ja nur diese Kartuschen für Laserdings, die drucken irgendwie 1000 Seiten oder so. Du hast nicht dieses Nachgefülle, Tinte, sonst
genau,
was.
Genau, ja.
Das ist einfach nur so ein Ding, das drückst du rein und raus.
Ja, das fertig. Hat Toner. Das hat einen Toner.
Toner, genau. Toner heißt es. Sorry, der Name fiel mich ein. Toner, genau. Du drückst das rein und raus. Der druckt nur Papier, also nur ganz normale Schrift, super schnell. Über AirPrint, das heißt, du kannst auf dem Handy, auf dem Laptop, was auch immer, du kannst oben in der Küche sitzen und sagen, ich druck das aus. Im Verhältnis zu jedem Drucker, den ich jemals hatte, ist das so viel besser. Weil jeder Druck, ich hatte wirklich, in den letzten 3 Jahren habe ich wieder gesagt, oh hier, guck mal, den Drucker, da kann man selber dann die Tinte nachfüllen. Alles scheiße. Die Druckköpfe sind verstopft. Auf einmal druckt der nicht mehr. Du bist da am Rumfummeln.
Ja,
ein Drucker sind wirklich, es gibt kaum etwas, was mich mehr als 180 bringt als Drucker. Plus, dass die ganze Druckerindustrie, besonders diese Tintenindustrie, Hurensöhne sind.
Oh, sag das nicht.
Oh, doch.
Nein,
also die Typen... Die verantwortlich sind für dieses ganze absolute, dieses arschgefickte Scheißkartell aus Leuten, die gesagt haben, hey, guck mal hier, unser Lexmark-Drucker kostet nur 39 Euro und wir geben dir auch genug Tinte dafür, dass du 10 Seiten drucken kannst. Ah, cool, jetzt sind die 10 Seiten gedruckt. Schau mal, hier sind die Originalpatronen, die wir mit dem Chip abgesichert haben. Die kosten nur 50 Euro. Und dann musst du dir für deinen 39-Euro-Drucker für 100 Euro Tinte kaufen, die dann wieder für 300 Seiten hält, bis dann der Druckkopf kaputt ist.
Ja.
Das wirklich, das die EU reguliert alles, ne? Jede Größe von irgendeinem Eis, weiß ich nicht, wie groß so ein Eishörnchen ist, das ist reguliert. Die Dichtringe in meiner Badewanne sind reguliert. Aber was sie nicht regulieren, ist, dass alle Druckerfirmen Hurensöhne sind. Und die müssten eigentlich garantieren, dass diese Drucker funktionieren. Sie tun es aber nicht. Ich hatte noch nie einen funktionierenden Tintenstrahldrucker. Noch nie.
Ja, aber ich finde das jetzt echt scheiße, dass du Hurensöhne sagst.
Hurensöhne. Hurensöhne.
Nein, das sind arschgefickte Hurensöhne.
Ja, absolut.
Nein, weil ich druck nicht mehr. Ich habe aufgehört zu drucken. Ich mache jetzt wirklich alles.
Aber du musst ja immer zwischendurch nochmal irgendwas
Nein,
drucken, oder?
Nein, muss ich nicht mehr. Nee.
Nie?
Nee. Ich habe auch wirklich, ich habe komplett auf digital umgestellt. Also auch wenn ich jetzt irgendwelche Dokumente habe, die ich versenden muss, dann schreibe ich die, dann drücke ich einfach auf PDF erstellen. Und wenn ich mal wirklich one in a million, deswegen, ich habe einen Drucker, es ist ja jetzt keine Werbung, weil das ist ja wirklich mein Drucker. Ich habe diesen Drucker seit 6 Jahren, Alter. Ich glaube, das ist, warte mal, ich muss mal nur kurz gucken. Wie heißt der? Aber ich glaube, das ist, deswegen habe ich dich gefragt, ob das dieser Brother-Drucker ist. Ey, Morok, Alter. Ich schwöre, Amazon hat wieder alles umgestellt, dass du, wenn du auf deine Bestellung willst, musst du dein Leben verkaufen. Drucker.
Unser Bekannter und Freund Nikita Miller hat letztens in einem Podcast erzählt, und er hat es mir lustigerweise auch privat erzählt, als ich ihn traf in Berlin. Der ist ja nach Norwegen gezogen mit seiner Frau. Keine Sorge, ich komme gleich dahin, warum ich das erzähle.
Was?
Nikita und seine Frau wohnen seit 1,5 Jahren in Norwegen. Wunderschön da. Also die leben wirklich in der Natur in Norwegen. Richtig toll, hat mir Bilder geschickt. Allerdings hat er mir letztens auch, als ich hier in der Sonne saß, Bilder geschickt, wie er gerade mit seinem Manager durch den wie soll man das nennen?
Also ich hab's Mist, gefunden.
Also durch den.
Darf ich das nur ganz kurz sagen? Es ist ja, ein Brother Drucker, genauso wie du gesagt hast, schwarz-weiß. Das ist so ein Tonerdrucker. Und den habe ich seit 2017. Ich habe den seit 2017. Und der funktioniert. Ja, und so wie du sagst, wenn du mal 2 Jahre nicht druckst und dann druckst du 500 Seiten, das funktioniert einfach. Entschuldigung. Und warum ist Nikita da hingezogen, Alter?
Ja, der hatte doch, also, das in die Öffentlichkeit gelangt, unter anderem, dass er am Bahnhof Bremen von jemandem angegriffen worden ist.
Oh, stimmt.
Mit dem Messer. Stimmt. Der ihm unter anderem ins Gesicht gestochen hat, war richtig scheiße. Und ich glaube, die hatten schon länger den Plan, Deutschland zu verlassen. Die sind jetzt nach Norwegen gezogen. Und Nikita ist ein mega guter Typ, wirklich ein angenehmer, lustiger Mensch, ja. Sehr klug. Und der wohnt jetzt in Norwegen, sieht alles total schön aus, wäre mir zu kalt. Also er hat mir letztens Bilder geschickt, wie er irgendwie mit seiner Frau durch den Nebel, mit seinem Manager und seiner Frau durch den Nebel wandert. Im Juni. Wo ich so denke, ey, ich will aber im Juni keinen Nebel, Nikita, ne? Verstehst du? Ist mir einfach zu kalt so. Aber okay.
Okay.
Aber er steht da drauf, aber worauf ich hinaus wollte, weil der hat erzählt, und der war, glaube ich, auch bei den Deutschen zu Gast, hat die gleiche Story dann erzählt, dass er nach Norwegen zog und dann kriegt er irgendwann einen Anruf vom Amt aus Deutschland, dass sie seine Briefe nicht zustellen können. Oder er hat ein Haus gemietet oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Jedenfalls war die Story, an dem Haus war kein Briefkasten. Und dann ist er zum Amt gegangen, zum Bürgeramt oder so, wo er da wohnt, und hat gesagt, ich brauche einen Briefkasten. Dann habe ich gesagt, wie hat keiner einen Briefkasten? Und er sagt, wie kein Briefkasten? Sagt er, ist alles digital.
Ja.
In Norwegen ist alles digital. Die Ämter schicken dir digital, Kfz, alles ist digital. Du kriegst alles auf dein Handy, alles auf dein iPad oder deinen Rechner. Keiner schickt Briefe, weil es ja auch total bescheuert ist. Briefe haben ja ganz viele, sagen wir mal, Angriffsstellen. Die erreichen, also wenn es kein Einschreiben ist, erreicht es dich vielleicht halt nicht.
Ja.
Und dann realisierte Nikita, dass aber die deutschen Ämter natürlich noch Briefe schicken und seit Monaten versuchen, ihm irgendwelche Dokumente zuzustellen, er schon die 7. Mahnung hat. Und dann musste er sich selber einen Briefkasten kaufen und den auf einen Holzpfahl am Ende seiner Einfahrt, wobei die Einfahrt irgendwie mehrere hundert Meter lang ist zu seinem Haus, weil er halt irgendwo im Wald wohnt. Und der Briefpostbote kommt nicht zum Haus, der fährt an der Straße vorbei und wenn da ein Briefkasten steht, schmeißt er dann einen Brief rein. Das heißt, er musste selber den Briefkasten da aufstellen. Nur um dir mal zu illustrieren, wie veraltet wir sind im Verhältnis zu beispielsweise Skandinavien. Mit unserer ganzen Papier- und Zettelwirtschaft, dieser ganzen Scheiße.
Voll bei dir. Ey, ich habe ja diese Bund-ID. Also du kannst ja irgendwie deinen Personalausweis so bei gewissen Prozessen, zum Beispiel Kfz-Steuer oder gewissen Informationen, die du abrufen willst oder Änderungen vornehmen willst. Alter, das ist so pain in the ass. Halten Sie Ihr Personalausweis nochmal an Ihr Handy. Geben Sie jetzt nochmal das ein. Geben Sie den Code ein und nochmal an die. Haben Sie diesen Code? Ich so, Alter, wie viel Codes habt ihr mir geschickt? Es ist so schlecht gemacht, weil die so Schutzschild gemacht haben, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Und ich denke mir auch manchmal, Alter, warum ist mein Personalausweis nicht digital? Warum ist mein Führerschein nicht digital? Weißt du, warum muss ich das alles noch mitnehmen, mit mir rumschleppen? Guck mal, ich bin hier in Thailand. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, dieses Gespräch, als ich hier war. Basti, es ist einfach, Digga, hier gibt's Grab. Kennst du Grab?
Ist es diese Universal-App bei den Thais?
Ja, so wie Lieferando. Du kannst da drauf gehen, du kannst damit Essen bestellen. Du kannst also für Transportation, also Taxi, Roller etc., was du willst. Du kannst Essen bestellen, du kannst deine Einkäufe machen lassen, du kannst Pakete verschicken, du kannst deine Maps da drin, Geschenke, alles kannst du über diese App machen. Punkt. Und das ist Thailand. Weißt du?
Thailand. Aus unserer Sicht, also aus der Sicht der EU-Bürger, dritte Welt, ne?
Ja, und für uns, Alter, in puncto Digitalisierung, wir sind so verpeilt. Auch ich hatte dir auch erzählt, dass ich bei diesem KI-Meeting war in Frankfurt mit der Digitalisierungsministerin aus Hessen und, verstehst du? Ja, klar, Datenschutz, ja, brauchen wir, ja, kann man machen, aber manche Sachen sind so übertrieben und wir sind so hinterher mit dieser Digitalisierung, Alter, dass ich mir denke, warum müssen wir zwei uns darüber Gedanken machen? Auch so Briefe vom Amt. Digga, AOK. Wenn ich zum Beispiel von meiner Krankenkasse, wenn die mir was schicken wollen, jetzt haben die ja diese App, dann schicken sie es dir digital auf dein Postfach. Aber viele Sachen sind so umständlich gemacht. Ich weiß es nicht. In der Türkei habe ich dir mal erzählt, da gibt's ja alles über deine Personalausweisnummer. Punkt.
Ja, das hat aber was natürlich mit Rückständigkeit unserer Regierung zu tun. Wir werden von alten Männern regiert. Friedrich Merz ist 70. Angela Merkel war sicherlich auch kein wildes Huhn, wenn es um Digitalisierung ging. Und ja, ist ja so. Glaubst du, die Kanzlerin hat gesagt, jetzt muss ich meinen Airprint-Drucker anmachen? Ja, glaube ich aber nicht. Ja. Weißt du, also da kannst du ja froh sein. Ja, also wir werden einfach von Leuten regiert, die von all dieser Scheiße keine Ahnung haben. Und deswegen ist es einfach schade, dass so Sachen wie Volt oder die Piraten so in die Obskurität abgerutscht sind. Das sind so Parteien, die sich viel mit dem Thema Digitalisierung so beschäftigt haben, sind aber halt in der 5%-Hürde jetzt im Nirgendwo. Mhm. Mit vielen Sachen, die sagen, stimme ich auch nicht überein. Aber was die schon sagen ist, ey, wir sind eine der größten Wirtschaftsnationen der ganzen Welt.
Ja.
Wir sind ein G7 oder G8-Staat, je nachdem, wie man jetzt zählt. Also wir sind wirklich ein bedeutender Player, zumindest in unserer Selbstempfindung noch. Wir haben aber eine technologische, also zumindest wenn es jetzt um die Standarddigitalisierung, die Versorgung mit Internet, Alter, du kannst hier in den Wald gehen, in Deutschland, kein Internet, gar keins.
Moruk, was für Wald, Alter, ich habe in Karlsruhe keinen Empfang. Ich habe in Karlsruhe im Zentrum mit Vodafone, Moruk, wenn ich da unten entlang fahre, habe ich ein, oder wenn ich zum Beispiel nach Stuttgart fahre, es gibt einen Stadtteil, ich habe da keinen Empfang. Warum?
Ja, und das ist halt wirklich absurd. Also wir sprechen ja nicht von 1999, sondern wir sprechen von 2026. Länder, auf die wir hinabblicken, weil wir denken, oh, Ostblock oder so. Ne? Da kannst du in der absoluten Einöde stehen, hast 5G. Überall. Voll. Jedes Land, in dem ich war, auch Länder auch die Seychellen zum Beispiel oder so. Du hast überall Internet, natürlich, weil es dein Zugang zur Welt ist. In Deutschland halt nicht. Wo du denkst, und wir sind ein G8-Staat, wir sind eine große Wirtschaftsmacht und wir sind nicht in der Lage, hier bei dem System of a Down-Konzert, 80.000 Menschen auf einem Fleck, Funknetz überlastet, 2,5 Stunden lang, keine Anrufe, also gar nichts. Du konntest kein Uber rufen oder so. Du konntest nicht deinen Kumpels, wenn du da zum Beispiel auf dem Festivalgelände schreibst, wir waren ja mehrere Leute da, wollte ich meinen Kumpels schreiben, ich bin hier, lass uns da treffen. Guck so, Satellitenzeichen. Weil das Funknetz in dieser Parzelle nicht ausgebaut genug ist, um 80.000 Handys zu verarbeiten.
Und
das ist halt einfach jämmerlich.
Also ich finde auch, zum Beispiel an Schulen und so, ja, das machen die jetzt Schritt für Schritt, aber warum kann es nicht eine Reform geben? Weißt du, warum kann man nicht diesen Digital-Kick, also, weißt du, wir haben ja so schlaue Leute. Es gibt ja wirklich extrem schlaue Leute. Guck mal, ich finde, ja,
also ich glaube, weil es halt Ausbau bedeutet. Allein der Glasfaserausbau deutschlandweit wird ja jetzt gemacht. Ich habe jetzt Glasfaser. Aber hast du eine Vorstellung, was es bedeutet, irgendwie 50 Millionen Haushalte mit Glasfaser zu versorgen?
Bro, ich habe kein Glasfaser.
Du musst den Boden aufreißen. Ja, aber bei dir in der Ecke wird jetzt auch Boden aufgerissen. Aber ich meine einfach nur damit, der technologische Aufwand, der da betrieben werden muss, weil man vor 30 Jahren, als die Entscheidung easy gewesen wäre, sie nicht getroffen hat.
Ja.
Das können wir Helmut Kohl verdanken.
Ja, aber trotzdem, dann macht's doch, Digga. Dann macht das doch zur Staatssache. Moruk, für anderen Scheiß habt ihr doch Geld. Das kann doch nicht sein, dass Menschen keinen Zugang zu schnellem Internet, auch Leute, die in ländlichen Regionen leben, verstehst du? Dass man denen halt Alternativen bietet. Und jetzt gibt's da halt, klar, gibt's Vodafone Cube, aber das kostet dich halt 90 Euro. Keine Ahnung, Alter. So ein Teil, wenn du Glück hast, hast du Empfang, wenn nicht, wenn's ein bisschen regnet, dann hast du halt geschissen. Aber irgendwas muss, ey, in Österreich, habe ich dir doch erzählt, mein bester Kumpel, Alter, der hat so ein Gerät, das ist halb so groß wie mein Handy gewesen, hatte das am Fenster stehen. Dann habe ich gemeint, was ist das? Der so, mein Internet. Ich so, wie? Der so, ja, wir gucken doch gerade Netflix. Ich so, ja. Ich so, das guckst du über das? Der so, ja. Ich so, was zahlst du? Der so, 10 Euro im Monat. Ich so, willst du mich verarschen, Alter? Und ey, das war so fließend. Also wir hatten 4K, weißt du, also ohne Probleme.
Ja. Es ist, wenn man Geld da reinsteckt, wir sind ja am Ende der Folge, aber das muss man noch ganz kurz sagen, weil ich diese Woche ein paar Mal darauf angesprochen wurde und auch so ein kleines Statement dazu gemacht habe, weil es ja auch mein Job war oder weil ich zumindest studiert habe, Psychologie. Die letzte, weil du gerade von Reformen sprachst, die Bundesregierung macht Reformen, aber Reformen gegen den Bürger. Letzte Woche wurde das sogenannte Beitragsstabilisierungsgesetz beschlossen. Weißt du, was das ist?
Beitragsstabilisierungsgesetz? Hat das was mit den Kassen zu tun bezüglich der psychologischen Betreuung?
Ja, genau.
Psychotherapeutische Betreuung, ja.
Letzten Freitag, trotz 500.000 Unterschriften, die in einem offenen Brief gesammelt wurden, hat einfach während des Sommerlochs und während der WM die Bundesregierung diese Reform durchgedrückt, gegen jeglichen Sinn. Und ganz einfach zusammengefasst, also es ist komplizierter, ihr könnt es nachlesen, wenn ihr es googelt, aber dieses Beitragsstabilisierungsgesetz bedeutet nichts anderes, als dass viele, viele Menschen von euch, die jetzt vielleicht auf dem Therapieplatz warten und Kassenpatienten sind, noch weniger Chancen darauf haben, einen zu bekommen. Weil die Kassenplätze für verschiedene psychotherapeutische Behandlungen einfach noch mehr eingedampft werden. Und die meisten psychotherapeutischen Praxen arbeiten jetzt schon auf dem halben Kassenplatz. Das heißt, du kannst nur eine gewisse Menge an Leuten versorgen, psychotherapeutisch, bevor du nicht mehr bezahlt wirst von der Krankenversicherung. Das ist so simpel die Zusammenfassung. Das heißt, sagen wir mal, du hast 500 Anfragen von Menschen, die Depressionen haben, die jegliche Art von psychologischer Hilfe benötigen. Du wirst aber nur für 15 Menschen bezahlt. Und danach arbeitest du im weitesten Sinne ehrenamtlich.
Wie heißt das?
Und das kann man nicht erwarten. Das Beitragsstabilisierungsgesetz.
Guck mal, ich finde es schon eine Unverschämtheit, wie die das benennen. Beitragsstabilisierung,
ja, ne?
Genau. Beitragsstabilisierung,
ne?
Was ist das, Digga? Also guck mal, eine Sache, ich bin ja davon betroffen. Ich wusste das nicht, ich bin Kassenpatient, ich bin bei einer gesetzlichen Kasse und ich bin in Psychotherapie. Ich mache das wöchentlich, ich brauche das, es tut mir gut und ich weiß, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht, die auch die Depressionen haben. Ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ich habe Trouble in my brain, sage ich jetzt mal. Und ich beiß mir jeden Tag in den Arsch, dass ich das nicht schon früher angegangen bin, die ganze Geschichte. Weißt du? Und dass man das... Bro, man zahlt so viel. Man zahlt so fucking viel von seinem Verdienst an diese Krankenversicherung. Verstehst du? Und die versuchen das ja überall zu kürzen, anstatt dass sie mal ihre Etats mal in den Griff bekommen und Steuerverschwendung vielleicht mal anders. Jeder Politiker, Moruk, der eine Steuerverschwendung, guck mal, Stuttgart 21 kostet jetzt doch wieder 5 Milliarden mehr.
Ja.
Weißt du, und das kostet und jetzt wieder 8 Milliarden.
Und dauert genau. Ungefähr bis, wenn deine Kinder ins Altersheim gehen, dann sind die fertig.
Ja. Ich fahre nach Zürich, die haben auch einen Kopfbahnhof. Verstehst du? Und ist eines der reichsten Länder der Welt, also oder ein Land, dem es richtig, richtig gut geht. Verstehst du? Also so diese, hey, das brauchen wir nicht, das sollten wir abwägen, das nicht. Also ich weiß wirklich nicht, wo diese Fahrt hingeht, aber an Gesundheit zu sparen oder an Renten, Digga, Leute, die sich jahrelang den Arsch aufgerissen haben, um diese Kassen zu füllen, die jetzt irgendwelche Absolut. Plastikflaschen sammeln müssen oder zum Amt geben müssen, damit sie eine Zuzahlung bekommen. Nee, Mann, fuck you, Alter.
Und der Unterschied bei dir ist, dass du zwar Kassenpatient bist, aber theoretisch private Leistungen in Anspruch nehmen kannst, weil du wohlhabend bist und gut verdienst. Aber stell mal vor, du bist in einer ambulanten Notfallsituation und dann wird dir gesagt, ja, 6 Monate Wartezeit, 1 Jahr Wartezeit. Das ist doch absurd.
Ja.
Wenn du mit einer Schusswunde in die Notaufnahme kommst, sagen sie auch nicht, ja, wir warten jetzt 6 Monate. Ja. Und das ist genau das, was die Bundesregierung gerade zugunsten der Krankenkassen beschlossen hat. Und das hat halt mit der Realität von Menschen, die Hilfe brauchen, überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Solche Dinge, die so eine Scheiße sind, werden aber gerne beschlossen, während gerade WM ist und 37 Grad sind, die Leute im Freibad sitzen. Weil dann 90% der Menschen halt einen Scheiß darauf geben. Das ist so wie die Diätenerhöhung, also die Diäten sind ja die Gehälter der Bundestagsabgeordneten, auch gerne im Sommer erhöht werden, wenn es keiner mitbekommt.
Und jetzt kommen wir auch wieder zur Macht der Begrifflichkeit. Diäten.
Geil, ne?
Diäten, aber nachholen, ja. Welche Diät machst du denn, Alter? Was für Diäten? Gehälter der
die
Politiker?
Gelddiät. Ja. Viel mehr Geld. Es heißt Diäten. Und ich weiß nicht, warum.
Aber warum benennt man das nicht nach dem, was es wirklich ist? Diäten. Wie viele Menschen in Deutschland setzt du in einen Raum und sagst, Diäten? werden jetzt beschlossen.
Und wer kommt auf Gehalt, meinst du?
Und wer kommt auf Gehalt der Politiker? Warum haben wir, deswegen bin ich ein Riesenfan, ob man es mag oder nicht, bei gewissen Sachen von Volksabstimmung. Und ich finde so eine Entscheidung, gerade solche Einsparpakete bei so gesundheitlichen Leistungen, finde ich, ist eine Volksabstimmung wert. Punkt.
Ja, klar. Und dann würde es aber nicht durchgehen. Und dann würden die Krankenkassen den Ministerpräsidenten oder dem verantwortlichen Gesundheitsminister weiter in den Ohren liegen. Aber mit Krankenkassen Mitleid haben, fällt mir auch ein bisschen schwer. Weil auf der anderen Seite werden dann immer wieder, weißt du, dann heißt es, die Krankenkassen sind leer, denen geht's so schlecht. Und dann liest du aber, Sekunde mal, Milliardengewinne erwirtschaftet. Und, Sekunde mal, okay, Milliardengewinne, wie kommt denn das? Also das passt alles nicht zusammen und das, was sie da jetzt gemacht haben, das Problem ist, es ist einfach beschlossen worden. Freitag wurde es beschlossen, das Ding ist durch.
Ist schon durch?
Es soll jetzt nochmal irgendwie reformieren, ja, ist durch. Deswegen habe ich ja so ein Video gepostet am Donnerstag, dass man sich dagegen auflehnen soll. Und ich habe auch so eine Aktion dagegen unterstützt, aber es war schon klar, das ist, die haben das so kurzfristig ins Programm genommen und so umfassend. Und das bedeutet einfach, dass es Psychotherapeuten in Deutschland gibt, denen, für die es keinen Sinn mehr macht, in dem Job zu arbeiten, weil sie kein Geld damit verdienen können.
Ja, aber da denke ich mir wirklich, also jetzt mal bei aller Liebe, okay, bei aller Liebe. Guck mal, die Medien haben eine Aufgabe, über die Politik zu berichten. Das ist die Aufgabe der Medien. Deswegen gibt's die Medien.
Es wurde auch darüber berichtet.
Ja, aber es
wurde darüber berichtet.
Ja, aber Bro, so wie du sagst, Deutschland spielt hier das und dann scrollst du 10 Meter weiter nach unten und dann siehst du auf einmal diesen Artikel. Das ist ein Artikel, der so viele Menschen betrifft und in Zukunft noch viel mehr Menschen betreffen wird, weil das einer der Probleme unserer Gesellschaft ist. Und gerade nach Corona haben viele junge Menschen, haben viele Kinder, viele Jugendliche ganz, ganz viel aufzuarbeiten.
Definitiv.
Und das wurde einfach so stehen gelassen. Und ich finde, Bro, ich weiß es nicht. Weißt du, es ist dieses Unmachtsgefühl, was man dann hat, wenn so ein Beschluss kommt. Und ich sag's mal mit den Worten eines berühmten deutschen Rappers, fickt euch alle ins Knie.
Absolut. Danke, Hafti. Ich grüße die Nasenbär-Fraktion nach Thailand. Ich wünsche dir noch einen schönen Resturlaub.
Du bist ein Bastard. Fick dich lang.
Ja, ich hoffe, dass du es genießen kannst. Für mir ist wichtig, dass du, kleine Maus, erholst, zurückkommst, dass es dir einfach gut gehen lässt. Du hast es dir auch mal verdient. Du hast schwer gebuckelt. Ich meine, hinten rein, vorne rein, das ist nicht leicht die ganze Zeit. Dementsprechend, werd gesund, lass dir gut gehen, hab eine schöne Zeit und ich küsse dich auf dein Näschen, kleiner Nasenbär.
Danke. Bang, bang in the ass. Bye.